Willkommen zur Vorlesung Marketing von Julia Peglow. In diesem Podcast erfährst du alles, was du als Designerin und Designer über Marketing wissen musst, warum es gerade im Digitalzeitalter so wichtige Verbindungen schafft und wie du selbst es in deiner Arbeit immer mitdenken kannst. Folge 4: Neue Gesetze des Digitalzeitalters.
Das Digitalzeitalter stellt die alten Gesetze des Marketing, von denen wir in der letzten Folge gehört haben, auf den Kopf. Das, was früher als anfassbarer Teil in der echten Welt vorhanden war, eine Maschine, ein echtes physisches Produkt, löst sich im Digitalzeitalter zunehmend auf. Wir haben uns schon mit den Gesetzmäßigkeiten von Netzwerken beschäftigt und wie sich Botschaften darin verbreiten. In dieser Folge wollen wir das aber nochmal vertiefen. Die Frage ist, worin besteht denn jetzt eigentlich der Umbruch der Digitalisierung? Was hat sich verändert und was hat das für Auswirkungen auf das Marketing? Neulich hat mir jemand erzählt, der in einem großen deutschen Automobilkonzern arbeitet, Digitalisierung bedeute, dass sie jetzt alle Papierunterlagen einscannen und diese dann ja digital seien. Aber so einfach ist es eben nicht zu erklären, worin der Umbruch der Digitalisierung besteht. Auch reicht es nicht, alles mit Big Data, künstlicher Intelligenz und anderen technologischen Innovationen zu begründen. Denn der Wandel geht tiefer. Wir wollen die Paradigmenwechsel des Digitalzeitalters Schritt für Schritt durchgehen. Sie beeinflussen das alte Konzept der Marke genauso massiv, wie sie unsere Weltsicht verändern. Unsere Zeit, das Digitalzeitalter, ist eine paradoxe Zeit mit vielen Widersprüchen. Die alten, kategorischen, ewigen Gesetze, zu denen die klassische Managementlehre ebenso gehört wie die klassische Marke und die goldenen Gesetze der Gestaltung, haben ausgedient und reichen als Erklärungsmodelle nicht mehr aus.
Die Anwendung des Wissens.
Eine viel größere, tiefergehende Theorie stammt bereits aus den 1960er Jahren, als Vordenker und Wissenschaftler wie Michael Polanyi, Thomas S. Kuhn oder der Managementphilosoph Peter Drucker eine Zeitenwende einläuteten, die sie das Wissenszeitalter nennen. Dieser Begriff ist seit den 90er Jahren etwas in Vergessenheit geraten, ist jedoch eigentlich um einiges inhaltslastiger und idealistischer als der technoide Begriff der Digitalisierung. Wissenszeitalter beschreibt meines Erachtens den eigentlichen Zweck. Digitalisierung ist nur das Mittel dazu. Dieser Zusammenhang geht jedoch inmitten des Digitalhypes und der technologischen Debatte manchmal verloren. Der Managementphilosoph Peter Drucker schreibt, dass alle mächtigen Paradigmenwechsel in der wirtschaftlichen Welt durch eine veränderte Anwendung des Wissens ausgelöst werden. Diese großen Umbrüche haben sich demnach in drei sich überlagernden großen Phasen ereignet. In der ersten Phase wurde das Wissen viele Jahrhunderte lang, während der industriellen Revolution bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, vor allem auf die industrielle Herstellung von Produkten angewandt. Peter Drucker nennt diese Art der Wissensanwendung Knowledge Applied to Products. In Phase 2 folgen die meisten Unternehmen seit der Produktivitätsrevolution in den 1920er Jahren bis heute dem tayloristischen System des Scientific Management, von dem wir in der letzten Folge gehört haben. Wie gesagt, wird hier jeder einzelne Arbeitsschritt genau analysiert, festgelegt und angewandt. Das Wissen wird hier auf den Herstellungsprozess, also die Arbeit selbst, angewandt. Knowledge applied to work. In der dritten Phase, dem Wissenszeitalter, wird das Wissen nicht mehr auf die Entwicklung eines Produkts oder auf die Arbeit angewendet. Im Wissenszeitalter bildet das Wissen einen Kreislauf und wird auf das Wissen selbst und damit auf systematische Innovation angewandt. Knowledge applied to knowledge oder Knowledge applied to systematic innovation. Wir stecken mittendrin im Übergang zwischen Phase 2 und 3. Für Industrieunternehmen, die in alten tayloristischen Strukturen funktionieren, ist diese neue Anwendung des Wissens eine schwierige Aufgabe. Denn sie sind in ihren alten hierarchischen Strukturen gefangen. Diese wurden nicht für frei zirkulierendes Wissen geschaffen, sondern eher für das Gegenteil. Der strenge Managementansatz dieser Unternehmen besteht eben eher darin, dass keiner auch nur einen Millimeter von der Blaupause abweicht. Selbstständiges Denken und Eigeninitiative sind in dieser starren Struktur eher Störfaktor. Was heißt das jetzt alles für das Marketing? Wie wirkt sich eine veränderte Anwendung des Wissens auf Marketingstrategien aus? In diesem neuen Blickwinkel des Wissenszeitalters kann man den Zusammenhang zwischen der Digitalisierung und der gestiegenen Bedeutung neuer Marketingformate wie zum Beispiel Content Marketing oder die gestiegene Bedeutung des Storytelling besser verstehen. Dass es eben in unserer Zeit um Wissen, Wissenstransfer und mehrdimensionale Wissensvermittlung geht. Viele Unternehmen stellen ihr Wissen in neuen Kanälen wie Schulungen, Workshops und Expertenformaten wie Blogs oder Podcasts kostenlos zur Verfügung, um damit eine Community und Interessenten für ihr Kernprodukt aufzubauen. Sie brechen damit die vorherrschende eindimensionale und alte Sichtweise, Marketing sei in erster Linie Werbung und Abverkauf von Produkten. Für die Rechercheaufgabe kannst du das schon mal im Hinterkopf behalten. Kennst du Unternehmen, die hier als Beispiel passen, die ihr Wissen zur Verfügung stellen, statt Produkte zu verkaufen?
Von Hardware zu Software.
Wir sind jetzt beim zweiten Erklärungsmodell angelangt, worin der Umbruch zum Digitalzeitalter eigentlich besteht und wie sich das auf das Marketing auswirkt. Stell dir die lineare Wertschöpfungskette des Industriezeitalters vor wie ein riesig langes Fabrikförderband. Am Ende ploppte immer ein fertiges Produkt heraus. Eines, das man anfassen, kaufen und benutzen konnte. Eine Waschmaschine, ein Auto oder, wie schon gehört, Cornflakes. So unterschiedlich die Produkte auch waren, eins hatten sie immer gemeinsam. Es handelte sich um Hardware. Ein in sich abgeschlossenes Ding, das nur noch einen Käufer finden muss. Darauf zielte das Marketing des Industriezeitalters ab. Eine der großen Veränderungen unserer Zeit ist, dass dieses alte Produkt aufbricht. Es hat seine Grenzen erreicht, die Märkte sind gesättigt und die drängenden Fragen nach Recycling und nachwachsenden Rohstoffen werden angesichts der Erderwärmung immer lauter. Die veränderte Anwendung von Wissen im Wissenszeitalter hat jedoch noch eine ganz andere Logik, eine neue, körperlose Anwendung von Wissen hervorgebracht. Software. Da Software nicht an physische Gesetze gebunden ist, ist sie, anders als die Hardware des Maschinenzeitalters, niemals fertig. Und weil sie niemals fertig ist, ergibt sich eine ganz neue Taktung, ein neuer Rhythmus, in dem das Herz unserer Zeit schlägt. Continuous Improvement. Das bedeutet, Software wird durch Updates weiterentwickelt. Wie ein niemals enden wollender Strom werden stetig Leistung, Funktion, Kompatibilität und Umfang verbessert. Statt eines fertigen Produkts ist die Beta-Version der neue Normalzustand. Was sich durch den Shift von Hardware zu Software grundsätzlich verschoben hat, sind entsprechend auch die Vertriebsmodelle. Statt des alten Ownership-Modells des Konsums, in dem ein Produkt über die Ladentheke gegen Geld den Besitzer wechselt, hat Software heute Abo-, Lizenz-, Leih-, Share- oder Streaming-Modelle hervorgebracht. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen auf das Marketing. Man kann diesen Paradigmenwechsel von Industriezeitalter-Hardware und Wissenszeitalter-Software ganz gut erkennen, wenn man Eventformate vergleicht, die diese unterschiedlichen Welten begleiten. für die Industriezeitalter-Hardware. Schau dir mal die Händler-Showrooms der großen Premium-Automobilhersteller an oder die großen Automessen in München, Shanghai oder Katar. Hier hat man das Gefühl, seit 100 Jahren hat sich nichts Wesentliches verändert. In den riesigen Hallen werden blank polierte, perfekt ausgeleuchtete Neuheiten und Produkte präsentiert, die ihre Käufer suchen. Als Formate der Wissenszeitalter Software sieh dir zum Vergleich die Developer Conference von SAP, die SAP Sapphire, die Apple Keynotes oder die Apple Worldwide Developers Conference an. Das sind neuartige Formate des Austauschs für Gruppen wie die eingeschworene Community der Developer, die helfen, die Produkte zu verbessern. Auch das könnte Stoff für deine Rechercheaufgabe sein.
Von Content zu Connection.
Einen deutlichen Hinweis, was sich verschoben hat, liefert die Tatsache, dass in der Digitalindustrie in der letzten Dekade ein wahrer Goldrausch herrschte. Es sind nicht Netzwerke, Experiences, Beziehungen oder Verbindungen, die diesen Hype ausgelöst haben. Aber sie alle haben damit zu tun. Es sind Userdaten, die das Öl als wertvollsten aller Rohstoffe abgelöst haben. Der Wert dieser Unternehmen, die exzellent darin sind, Daten zu sammeln, spiegelt sich in ihrer Firmenbewertung wider. Airbnb, reine Online-Vermittlung für Unterkünfte, ist mit 30 Milliarden US-Dollar geschätzt mehr wert als Hilton, das mit ca. 5000 Hotels weltweit größte Hospitality-Unternehmen an der Börse. Der Online-Fahrtenvermittler Uber ist mit 60 Milliarden US-Dollar höher bewertet als die beiden größten amerikanischen Autobauer Ford und General Motors zusammen. Hier stehen sich also immer zwei Arten von Unternehmen gegenüber. Die mit der Hardware auf der einen Seite, beispielsweise Hilton, Ford und General Motors, mit echten Hotels, echten Mitarbeitern, Produktionsstraßen und Fahrzeugen. Und die mit den Beziehungen und der Software auf der anderen, Airbnb und Uber. Sie verfügen über Userdaten und sind in der Lage, diese Beziehungen oder Connections zu monetarisieren. Um diesen Umbruch zwischen Content und Connection geht es in dem Buch The Content Trap – A Strategist's Guide to Digital Change von Professor of Strategy an der Harvard University Bharat Anand, das ich schon in der ersten Folge erwähnt hatte. Anand argumentiert, dass in vielen Branchen und Unternehmen immer noch die alte Hardware-Denkweise vorherrscht. Der Glaube, es käme vor allem auf das Produkt an, auf den Content. Die alte Denkweise sieht das Produkt als das wahre Asset, fokussiert sich mit einem ausgeprägten Perfektionismus auf Produktqualität. Es gibt eine goldene Regel in der Autoindustrie. Ein gutes Produkt löst jedes Problem. Deshalb konzentrieren wir uns zu 100% auf das Produkt, zitiert die Wirtschaftswoche den ehemaligen Technikvorstand von Jaguar Land Rover. Ein gutes Beispiel für diese alte Denke. In Netzwerkmärkten sind Netzwerkeffekte jedoch viel stärker als Produktfeatures. Ein Beispiel sind Social Video Games wie Minecraft. Minecraft überzeugt nicht durch seine Produktfeatures wie High-Quality-Graphics, 3D-Effekte oder die Gaming-Experience. Was Minecraft zu einem der meistverkauften Spiele aller Zeiten macht, ist nicht, dass das Spiel perfekt ist, sondern dass seine Spieler weltweit vernetzt agieren. Es geht also nicht mehr so sehr darum, wie im klassischen Marketing lange üblich, Produkte auf der einen und Zielgruppen auf der anderen Seite zu identifizieren, sondern genau um das, was dazwischen liegt, Beziehungen und User Connections nutzen. In einem klassischen, produktorientierten Markt ist die Marke der Sender, der mit viel Medienpower Botschaften an die Empfängerzielgruppe broadcastet. In einem Netzwerkmarkt berücksichtigt die Marketingstrategie von Anfang an, dass auch die Empfänger untereinander vernetzt sind und Botschaften weiterleiten. Social Media zeigt das in der Reihenform. Ein gutes Beispiel hierfür war die Hillary Clinton-Wahlkampagne 2016 mit dem Hashtag I'm with her. Die Kampagne war von Anfang an social angelegt, ohne ein klassisches Branddesign oder Key-Visual. Eine Designerin aus dem ehemaligen Wahlkampfteam kommentierte es so: We undesigned certain campaign graphics so that supporters could fill them with their own meaning, in turn making them more likely to go viral. Our goal was not to be a strong brand. It was to be accessible and even ownable. We saw that supporters really took on that message. Statt Einbahnstraßenkommunikation und einer Broadcast-Meinung war hier die Verbreitungsfähigkeit in Netzwerken von Anfang an in der Marke und der Marketingkampagne angelegt. Eine weitere Konsequenz, die die Bedeutung der Connections versus Content mit sich bringt, ist, dass Reihenfolgen nicht mehr linear funktionieren. Stellte man früher erst ein Produkt her, entwickelte die Marke und kümmerte sich dann um Marketing und Verkauf, so werden heute oft zuerst die Plattformen und Netzwerke geschaffen, um dann ein Produkt zu platzieren. Darin liegt im Digitalzeitalter der wahre Asset. Das ist der Grund, warum Unternehmen wie Airbnb und Uber so hoch bewertet sind. Oder warum ein Unternehmen wie der chinesische Konzern Tencent konsequent Netzwerke aus Userbeziehungen aufbaut. Zum Beispiel WeChat, die chinesische Variante von WhatsApp, mit über 1 Milliarde Usern. Oder Tencents Unternehmensbeteiligung bei Epic Games, deren Spiel Fortnite mit 250 Millionen registrierten Usern der meistgespielte Battle Royale-Shooter der Welt ist. Sind diese Netzwerke aus Millionen von Usern erstmal aufgebaut, lassen sie sich fantastisch verwerten. Entweder sie können mit Produkten bespielt werden, wie es Tencent über Unternehmensbeteiligungen tut, beispielsweise Mobilitätsmarken. Oder das Unternehmen kennt seine User über die gesammelten Userdaten so gut wie Facebook, das mit Facebook, WhatsApp und Instagram über perfekte Werbeplattformen verfügt, in die Kunden sich einkaufen können, um maßgeschneiderte Werbung an Millionen potenzieller Empfänger auszuspielen. Du siehst also, wie elementar der Umbruch des Marketing im Digitalzeitalter ist und was sich seit dem Industriezeitalter verändert hat. Das war jetzt ziemlich komplex, deshalb hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, die dir auch bei deiner Rechercheaufgabe helfen soll, gute Beispiele zu finden. Der Paradigmenwechsel im Marketing des Digitalzeitalters lässt sich im veränderten Zusammenhang mit Produkten, Vertrieb und Zielgruppen in der Rolle, Reihenfolge, im Mechanismus und der Zielsetzung der Marketingstrategie erkennen. Eigentlich kann man heute sagen, im Digitalzeitalter, wo Netzwerke und User-Connections die kostbarste Währung sind, ist alles Marketing.
Rechercheaufgabe: Welche Rolle spielt das Marketing bei diesen Unternehmen des Digitalzeitalters?
Finde Beispiele für Marketingstrategien und Kampagnen, die diesen neuen Paradigmen entsprechen. Da diese Aufgabe schon ziemlich komplex ist, bin ich etwas ausführlicher. Beispiele, die Rollen im Marketing vertauschen, indem sie die Zielgruppe zu Creators macht. Schau dir hier zum Beispiel die Social-Media-Aktivitäten der Marke DM an. Softwareunternehmen, bei denen die Produktentwicklung selbst zum Marketing wird. Der User ist Beta-Tester. Die Updates des Produkts werden zur gehypten Marketingaktion. Allen voran hier die Elektromobilitätsmarke Tesla. Große Unternehmen, die die klassische Reihenfolge erstens das Produkt, zweitens der Vertrieb und Zielgruppe umdrehen. Erst wird zum Beispiel durch eine App ein mächtiges Netzwerk aufgebaut, dann wird diese Community mit Produkten bespielt. Hier ist besonders interessant zum Beispiel Tencent in China und all seine Unternehmensbeteiligungen. Hillary Clintons Kampagne I'm with her ist ja schon ein paar Jahre her. Aber sie ist immer noch ein gutes Beispiel. Und vielleicht findest du andere Beispiele für Wahlkampagnen, die große Netzwerke mobilisieren und die Rollen vertauschen, indem sie die Zielgruppe zu Messengern für die eigene Kampagne machen. Content Brands, die ebenfalls die klassische Reihenfolge, erst das Produkt und dann die Zielgruppe, umdrehen. Mit kostenfreien Content-Marketing-Formaten bauen sie erst die Community auf, zum Beispiel einem YouTube- oder TikTok-Channel, Blog oder Podcast, die sie dann im zweiten Schritt mit dem Produkt bespielen. Ein Beispiel? Der Podcast und das Buch On the Way to New Work. Sicher kannst du hier auch andere Beispiele finden. Ich bin jetzt schon gespannt, welche Beispiele ihr bei der Rechercheaufgabe auswählt und wie ihr die Muster, die wir eben gehört haben, darin wiedererkennt. Bis später!